ARD.
Der MDR-Kulturdiskurs. Ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Matthias Schmidt. Wir wollen in der nächsten halben Stunde sprechen über ein Thema, das mit dem Osten und dem Westen zu tun hat. Grundlage dafür ist ein Buch, das doppelte Deutschland heißt es, eine Parallelgeschichte 1949 bis 1990. Es geht also um den Osten und den Westen. Wir werden viele ihre Antennen justieren. Wir hatten im vergangenen Jahr erregte Debatten teilweise um das Thema Osten und Westen. Dirk Oschmanns Buch »Der Osten, eine Erfindung des Westens« hat so eine Art Jahresabo auf die Bestsellerliste. Das zweite Buch war Katja Heuers, Diesseits der Mauer, eine neue DDR-Geschichte. Jetzt also beide Geschichten in einem Buch. Geschrieben hat dieses Buch Ursula Weidenfeld. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Schmidt.
Ursula Weidenfeld ist eine der renommiertesten Wirtschaftsjournalistinnen der Republik, Wirtschaftshistorikerin der Ausbildung nach. Sie hat für die Wirtschaftswoche geschrieben, hat das Wirtschaftsressort beim Tagesspiegel geleitet, ist auch Moderatorin, Kolumnistin, Buchautorin. Unter anderem hat sie vor ein paar Jahren veröffentlicht, Regierung ohne Volk, warum unser politisches System nicht mehr funktioniert. Zuletzt die Kanzlerin, Porträt einer Epoche, ein Porträt Angela Merkels und ihr neues Buch. Darüber wollen wir jetzt sprechen, heißt eben das doppelte Deutschland, eine Parallelgeschichte. Frau Weidenfeld, am Ende Ihres Buches gibt es ein Kapitel namens »Der Westen ist eine Konstruktion der Ostdeutschen«. Das erinnert stark an den Dirk Oschmann-Titel. Wollen wir das gleich zu Beginn einmal besprechen? Ist das eine Art Antithese? Sind Sie die Anti-Oschmann?
Nein, bin ich sicher nicht. Ich habe einen anderen Ansatz, ich habe auch einen anderen Ton, glaube ich, und ich habe auch gar keinen Grund, mich zu beschweren. Und Herr Oschmann hat ja alles drei anders gesehen und hat es auch anders geschrieben. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein wichtiger Punkt ist, sich zu überlegen, wer hat eigentlich welche Vorstellung vom jeweils anderen Deutschland gehabt. Und wenn man in das Jahr 1989-90 zurückschaut, dann hat man ja schon den Eindruck, vor allem im Rückblick, dass die Erwartungen, die Hoffnungen, der Wunsch oder die Wunschvorstellung, mit dem Westen Deutschlands vereinigt zu werden, mit jedenfalls vielen Illusionen zu tun hatte oder mit vielen Vorstellungen davon, wie Westdeutschland sein müsste, wie das Leben dort sein müsste, was sich für viele eben nicht verwirklicht hat. Und insofern, glaube ich, kann man schon die These halten, dass Westdeutschland, das Bild von Westdeutschland, eine Projektion war, mit der viele Ostdeutsche in die Vereinigung gegangen sind, die dann eben hinterher das doch korrigieren mussten.
Ich glaube, man könnte sagen, dass es ein Komplementär ist zu der Idee, zu der Formulierung der Osten, eine Erfindung des Westens, weil auf eine gewisse Weise beide Seiten sich ein ideales Gegenüber erträumt haben und beides war dann in der Wirklichkeit nicht so oder hat sich nicht so erfüllt.
Ja, ich meine, Herr Oschmann beschäftigt sich ja mit der Zeit von 1990 bis heute. Und ich mache ja 1990 eigentlich Schluss mit meiner Betrachtung. Also meine Idee war halt eben zu sagen, es hat 40 Jahre lang zwei Deutschlands gegeben. In eine Zeit, in der man zwar in irgendeiner Form eine gemeinsame Geschichte erlebt hat oder sieht, aber keine gemeinsamen Erinnerungen hat oder nur wenige. Und ich glaube, dass darin eben vielleicht auch ein Punkt liegt, der sich dann auf Herrn Oschmann bezieht. Aber es ist eben ein anderes Buch und eine andere Zeit.
Sie sprechen über die Geschichte und es hat ja im Grunde seit 30 Jahren immer wieder Debatten über diesen Umgang mit der DDR-Geschichte, auch mit der bundesdeutschen, aber vor allen Dingen mit der DDR-Geschichte gegeben. Teilweise hart geführte Debatten unter Historikern. Wer schreibt diese Geschichte? Wie wird sie geschrieben? Manchen vielleicht noch in Erinnerung die Formulierung des Bielefelder Historikers Hans-Ulrich Wehler. Die DDR sei nur eine Fußnote der Geschichte, also eine Art Statthalterschaft, die, Zitat, in letzter Instanz auf russischen Bajonetten beruhte und die er nicht durch eine ausführliche Analyse noch aufwerten wollte. Also solche Meinung gab es durchaus. Sie wählen eine ganz andere These. Sie sagen, die eine Geschichte ist ohne die andere nicht zu verstehen.
Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, das Hauptproblem der DDR-Geschichte, wie wir sie bisher gesehen und auch erzählt haben, ist ja die, dass wir die immer von hinten erzählt haben. Wir haben also im Grunde immer, und das ist vielleicht auch das, was Herr Wähler meinte und was Herr Wähler gesagt hat, die DDR-Geschichte haben wir gesehen als die Geschichte eines gescheiterten Staates. Und weil wir eben wussten, der ist gescheitert, haben wir die von hinten nach vorne erzählt. Das ist so die Höchststrafe für gescheiterte Staaten. Auch die Weimarer Republik ist ein sehr schlagendes Beispiel dafür. Man erzählt die Geschichte dann, als habe man schon immer gewusst, dass sie irgendwann mal zu Ende sein wird, dass sie scheitern wird. Und ich glaube, das ist aus zwei Gründen falsch. Der erste Grund ist, dass sich beide Deutschlands von 1949 und eigentlich schon von 1945 bis 1990 grundsätzlich anders entwickelt haben. Beide übrigens nicht aus freien Stücken, sondern in Westdeutschland haben die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen das politische System gewählt, in dem der Westen dann am Ende funktioniert und auch floriert hat. In Ostdeutschland war das bekanntermaßen die Sowjetunion. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, über den wir reden und auch nachdenken müssen, ist halt dass es einfach zwei gültige Stränge der deutschen Nachkriegsgeschichte gibt und dass die auch beide verdienen, von vorne nach hinten angeschaut zu werden.
Das ist ganz interessant und das war auch spannend nachzulesen, weil es erinnert mich auch an viele Gespräche in meinem familiären Umfeld zum Beispiel, in denen oft gesagt wurde, nach dem Ende der DDR, was letztlich alle wollten, dass der Anfang der DDR ja auch im Grunde eine Utopie war und auch eine Chance verdient hatte und dass man den mit diskreditiert, indem man sozusagen jetzt diese Verlierersituation in den Vordergrund stellt.
Ich finde, es ist noch schlimmer. Es diskreditiert ja auch die friedliche Revolution. Nicht, wenn man eben sagt, so die DDR ist gescheitert, dann unterschlägt man, dass es eine einzige erfolgreiche friedliche Revolution in der jüngeren deutschen Geschichte gegeben hat und das war die von 1989. Also alle anderen Länder feiern ihre Revolutionäre mit dem Unabhängigkeitstag in den USA oder dem Tag der Französischen Revolution in Frankreich. Wir machen das nicht. Wir sagen, die DDR ist gescheitert.
Ja, und planen weiterhin die Einheitswippe zu bauen und wissen nicht, ob sie jemals wird fertig sein werden.
Naja, das ist das eine. Und das andere ist, und das fand ich auch bei der Recherche zu dem Buch total interessant, warum haben wir eigentlich den 3. Oktober als Feiertag und nicht den 9. Oktober, eben den Tag, an dem in Leipzig im Grunde zum ersten Mal eben eine Demonstration in der DDR nicht niedergeknüppelt worden ist. Und sie hat eben am Ende, obwohl eben zehntausende Menschen unter hohem persönlichen Risiko demonstriert haben an dieser Montagsdemonstration, war das eigentlich der Punkt, wo man hätte sagen können, das ist der Tag, an dem die friedliche Revolution wirklich gelungen ist oder gewonnen hat. Stattdessen feiern wir den 3. Oktober, weil Helmut Kohl halt nicht wollte, dass die DDR noch 41 wird. Und zwischen dem 3. und dem 9. Oktober liegt halt eben der 7. Oktober.
Aber Sie merken es schon, wir sprechen dann doch wieder viel über das Danach, über das Heute, über die drei Jahrzehnte seit der Wiedervereinigung. Da kommen wir auch nochmal hin zurück. Ich will jetzt doch nochmal in die Geschichte reinschauen, in das, was in Ihrem Buch den Schwerpunkt darstellt. Sie schildern die Geschichte der beiden Systeme anhand der historischen Eckdaten einerseits, aber andererseits schildern Sie es auch als einen permanenten Wettbewerb. Also wir kennen den Kampf um die Vormacht im Sport beispielsweise, da erinnern wir uns alle dran. Welche Wettbewerbsteile haben Sie beim Recherchieren und beim Schreiben besonders überrascht oder welche haben sich vielleicht auch neu für Sie ergeben, die Sie vorher nicht kannten?
Also ich fand beim Sport, das war ja für alle offensichtlich und auch erkennbar, ich fand das ganz interessant zu sehen, wie sich die Literatur entwickelt hat. Also wenn man sich eben überlegt, halt eben in Westdeutschland, Günter Grass, Heinrich Böll, die großen Literaten der 50er, 60er und 70er Jahre. Und in Ostdeutschland hat man eben Stefan Heim als Übersiedler sozusagen, Christa Wolf als eine der ganz überzeugten, am Anfang jedenfalls ganz überzeugten, auch Intellektuellen der DDR. Man hat eben doch eine ganz andere Art gehabt, auf der einen Seite sich literarisch dem Alltag zu nähern und auf der anderen Seite mit dieselbe Sprache. Man hat ganz viele ähnliche Ausdrücke in der Zeit und das entwickelt sich erst spät auseinander.
Und es gibt auch eine Differenz im Umgang mit der Geschichte. Wir hatten beispielsweise Franz Fühmann, bedeutenden DDR-Schriftsteller, der sich ausdrücklich bekannt hat zu seiner biografischen Nähe zu den Nazis. Das ist im Westen vielen Autoren entfallen, muss man sagen, und spät erst offenbar geworden. Aber das nur am Rande. Also die Beschäftigung mit der Geschichte ist ja auch Teil dieses Wettbewerbs. Ich lese in Ihrem Buch auch zum Thema Preußen beispielsweise, also wie die beiden Länder quasi miteinander wetteifern, wie eignet man sich jetzt Geschichte an?
Aber auch eben erst ganz spät wieder, nicht? Also ich meine, man muss halt eben einfach sagen, beide Länder haben 1945 durch die Alliierten, aber später eben auch aus eigenem Willen Preußen zunächst mal verschwiegen. Es gab keine historische Linie von Preußen zur DDR oder zur frühen Bundesrepublik. Und das kam eben erst ganz spät wieder. Also so eben dieses Beenden von Preußen, auch das Beenden des Nationalsozialismus, was ja in der DDR in einer Radikalität erfolgt ist, indem man eben wirklich die alten Eliten abgesetzt hat, abserviert hat, zum Teil auch umgebracht hat und dann durch neue Eliten. Und das waren ja eben die Gruppen, die gerade in den ersten Jahren die DDR ja auch aus Überzeugung gebaut haben und mitgebaut haben an den Arbeiter- und Bauernfakultäten. Also es gab eben einfach die Sehnsucht, sondern eben auch der Versuch zu realisieren, neue Eliten aufzubauen und denen eben ihren Platz in dem neuen Staat, in dem besseren Staat. Also wenn wir über Wettbewerb reden, dann war die demokratische DDR immer die Antwort auf alles, was vorher schiefgegangen ist. Und in Westdeutschland haben wir es eben eine andere Form der Entnazifizierung. Eben, man hat zunächst mal eben sehr streng gefragt, hat auch alle aus dem öffentlichen Dienst entlassen und hat eben dann entnazifiziert mit Bögen, mit Fragebögen, mit Tribunalen, mit Gerichten. Und hat dann aber doch sehr schnell, sehr pragmatisch alte Nationalsozialisten wieder ins Geschäft gebracht und ins Geschäft genommen. Es gibt eine ganz interessante Passage in den Erinnerungen von Bertolt Beitz, also dem späteren Krupp-Chef, der im Nationalsozialismus Juden versteckt hat und eben davor bewahrt hat, in Konzentrationslager gebracht zu werden. Er war damals eben Ölmanager im heutigen Polen. Und der wird dann nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus, landet er am Ende in Hamburg, hat nicht richtig was zu tun und trifft seine alte Sekretärin auf der Straße wieder. Und die bringt ihn dann zu den Engländern und sagt, hier ist einer, der ist integer, der hat, das ist ein Held, ein Gerechter unter den Völkern ja später auch. Und der kann was. Und dann wird er Chef der Versicherungsaufsicht und der Versicherungskammer. Und er hatte keine Ahnung von Versicherung. Und er sagt dann eben, er habe dann natürlich geguckt, wer hat Ahnung von Versicherungen, hat festgestellt, jeder, der Ahnung von Versicherungen hatte, war vorher Nationalsozialist. Und der Deal war halt, ihr habt Ahnung von Versicherungen, ich bin moralisch integer, ich passe darauf auf, dass ihr nicht verhaftet werdet und ihr sorgt gefälligst dafür, dass das Versicherungswesen wieder aufgebaut wird. Und diese Art von Deals hat man in Westdeutschland eben immer gemacht und hat dabei aber eben auch immer so getan, als gäbe es eben keine Kontinuität, keine Elitenkontinuität, als gäbe es eben auch praktisch keine Referenz auf den Nationalsozialismus oder dann noch weiter vor das Preußentum. Und das ändert sich eben im Grunde erst, als beide deutsche Staaten etabliert sind, ihren Platz gefunden haben im jeweiligen Bündnis und dann auf einmal sowohl mit Martin Luther als auch mit den Preußen, ja, Themen finden, die praktisch die eigene Existenz nochmal neu legitimiert als historisches Gebilde. Das ist die Zeit, in der das Denkmal Friedrichs II. Unter den Linden wieder aufgestellt wird, in der in Westdeutschland eben diese riesige Preußenausstellung in Berlin stattfindet, wo man sehr beherzt, sehr weit ausgreift auf das Gebiet der DDR, um eben mit der Preußenausstellung, was eigentlich ein Marketing-Gag war, dann eine große Diskussion in Westdeutschland wieder anzufangen über die geschichtlichen Wurzeln des Staates, den man für sehr stabil damals natürlich schon halten konnte und gehalten hat und wo man es sich dann eben auch leisten konnte, wieder zurückzugucken.
Ich finde das spannend, auch in Erinnerung an die eigene Schulbildung und die Studienzeit, dass tatsächlich in den 80er Jahren offenbar in der DDR auch erkannt worden ist, dass ein Land ohne Geschichte, das war ja die DDR praktisch. Man hat den antifaschistischen Teil natürlich wahnsinnig betont. Unsere Geschichtsbücher enthielten im Grunde kaum anderes. Aber dann wiederentdeckt so etwas wie frühbürgerliche Revolution nannte man alles, was um Münzer und die Bauernkriege herum passierte. Da ließe sich dann auch Luther vielleicht einordnen. Da
gibt's es war Thomas Münzer, der erzählt wurde. Es war nicht Martin Luther am Anfang, nicht? Also genau. Man hat eben wirklich diejenigen gesucht und rausgesucht, die eben es gerechtfertigt haben, eine Geschichte von unten, eine Geschichte der Arbeiter und Bauern zu erzählen und eben nicht diese Geschichte der Herrschenden.
Und das hat man sogar 1983 im Lutherjahr gemeinsam gemacht nachher mit einem Festakt auf der Wartburg in Eisenach. Also bei allen Differenzen und allem Wettbewerb offenbar doch auch immer wieder so ein Bestreben, etwas gemeinsam zu haben?
Das weiß ich noch nicht mal. Also das würde ich eher noch mal wieder auch in diese Wettbewerbssituation sehen. Es hat ja vorher schon mal ein Lutherjubiläum gegeben und das ist, glaube ich, für die DDR im Nachhinein nicht gut gelaufen. So hat es jedenfalls die Führung dann interpretiert, weil eben die evangelische Kirche West- und Ostdeutschland sich da, ich würde jetzt nicht sagen in anarchistischer Weise getroffen hat, aber man hat sich halt eben getroffen und das war in den 60er Jahren ein ganz anderes Thema als in den 80er Jahren. Aber es war halt eben völlig klar, dass Erich Honecker gesagt hat, wir lassen uns das nicht nochmal vom Brot nehmen. Also wir lassen uns diesen Luther nicht nochmal nehmen und vereinnahmen, sondern der gehört uns. Und eben auch zu Lasten der vorherigen Tradition, die Reformation als Aufstand, als revolutionäre Phase zu erzählen, die eben vor allem von Thomas Münzer betrieben worden ist und eben den Bauern, die nicht zufrieden waren, weil sie unterdrückt waren.
Was Sie in Ihrem Buch tun, ist, Sie erzählen ausführlich, auch unter Einbeziehung von Zeitzeugenerinnerungen, ja, die großen historischen Knackpunkte in der Geschichte, auch in der DDR-Geschichte, 17. Juni 1953, Prag 68, Biermanns Ausbürgerung. Entschuldigung, ich will trotzdem nochmal auf ein scheinbar kleines Moment der Geschichte kommen, was in Ihrem Buch eine große Rolle hat und was mich sehr frappiert hat, dass das so bedeutend ist. Und das ist das Thema Pakete. Warum sind die Pakete ein so wichtiges Thema in diesem deutsch-deutschen Wettbewerb?
Die sind nicht nur im deutsch-deutschen Wettbewerb ein großes Thema, sondern Pakete haben insgesamt in der Nachkriegszeit eine unfassbare Symbolkraft gehabt. Also es gab eben in Westdeutschland die Care-Pakete, die amerikanische Familien bezahlt haben aus ehemaligen, da wurden Pakete aus ehemaligen Armeebeständen dann in Privathaushalte in Westdeutschland geschickt, bezahlt von der amerikanischen Zivilbevölkerung. Und das war eben für Westdeutschland so ein Signal, die meinen es vielleicht doch gut mit uns. Also es gibt eben viele, viele westdeutsche Bürger, die diese Pakete bekommen haben und die dann das Gefühl hatten, Mensch, wir sind zwar Verlierer des Kriegs, aber wir kommen doch irgendwie wieder vor. In Ostdeutschland gab es die PAJOKs, hießen die. Das waren praktisch die Care-Pakete der Sowjetunion. Die sind eben vor allem für Funktionäre gegeben worden und haben in Ostdeutschland eben im Grunde halt eine sehr frühe Dokumentation von Elitenprivilegierung im Sozialismus. Und dann gab es aber eben danach, als man diese Care-Paket-Phase so mehr oder weniger hinter sich hatte, in Westdeutschland diese Paketaktionen, wo man gesagt hat, wir schicken Westpakete in den Osten zu den armen Brüdern und Schwestern in der Sowjetzone, damit die auch was zu essen haben. Und am Anfang war es auch wirklich tatsächlich Not in der DDR, noch viel, viel mehr als in Westdeutschland, wo man eben den bescheidenen, kleinen, wachsenden Wohlstand in den Familien geteilt hat und eben diese Pakete geschickt hat. Was man bisher nicht wusste, war, dass es auch immer Ostpakete gegeben hat. Oder das wussten natürlich alle, aber das kam immer nicht vor. Also diese Westpakete haben eine sehr, sehr große Rolle gespielt, eigentlich bis in Ende der 80er Jahre, wenn es um Kaffee ging, wenn es um Markenprodukte ging, wenn es um Shampoo ging, um Seifen, um irgendwie Konsumartikel, die in Westdeutschland schon mehr oder weniger alltäglich waren, die in Ostdeutschland aus verschiedenen Gründen nicht alltäglich waren. Es betrifft vor allem den Kaffee. Umgekehrt war es aber eben so, dass pro Kopf der Bevölkerung Ostdeutsche viel mehr Pakete nach Westen geschickt haben, weil man sich bedanken wollte natürlich, aber weil eben auch das am Anfang eine ganz starkes Signal war, wie Familien trotzdem zusammenbleiben können. Und es gab ja keine Telefonleitungen. Es gab dann nach 1961 zunächst mal auch gar nicht mehr die Gelegenheit, sich zu besuchen. Und diese Pakete haben eben Verbundenheit reflektiert. Auf jeden Fall aber waren diese Pakete symbolisch so aufgeladen, dass zum Beispiel auch die Amerikaner Pakete geschickt haben, auch in den Osten, verkleidete Westpakete. Also Da gab es eben einfach Geld und von diesem Geld schickten westliche Organisationen, Frauen, Gruppen, die Pakete gepackt haben für Leute, die sie gar nicht kannten, schickten diese Pakete in den Osten, damit eben im Grunde dort auch gesehen wird, was der Westen schon alles hat und was er schon alles kann. Und dann gab es eine Aktion 1953, die im Wesentlichen damit zu tun hatte, dass es damals in Berlin noch möglich war, in Berlin unkompliziert möglich war, zwischen West und Ost hin und her zu fahren, wo die Amerikaner praktisch den DDR-Bürgern mitgeteilt haben, hier gibt es Pakete für euch. Kommt doch einfach und holt die ab. Und da gab es eine riesige Reisebewegung nach West-Berlin von Leuten, die diese Pakete abgeholt haben. Und natürlich in Ostdeutschland, in der DDR, eine unglaubliche Kampagne dagegen, dass man sich doch irgendwie von diesen Kapitalisten jetzt nicht auch noch Kaffee schenken lassen muss.
Ein unglaublich spannendes Kapitel in Ihrem Buch, finde ich. Der Kaffee zum Beispiel, also Kaffee aus dem Westen, eine volkswirtschaftliche Bedeutung für die DDR gehabt, wo Kaffee schwer zu importieren war. Also das ist ein sehr spannendes Thema.
In den 70er Jahren vor allem. Ich meine, das ist glaube ich, der Punkt, dass in den 70er Jahren, als eigentlich alles schon wieder da war, der DDR zum ersten Mal richtig massiv die Devisen ausgingen und sie eben den Kaffee nicht mehr importieren konnten. Und jeder meiner Informanten, mit denen ich gesprochen habe, konnte sich erinnern, wie auf einmal eben reiner Bohnenkaffee gar nicht mehr zu kaufen war, sondern eben immer nur noch so Beimischungen hatte. Und man wirklich ärgerlich und zornig war. Es war auch eins der erfolgreichsten Entwicklungshilfeprojekte der DDR, entsprang daraus, weil man nämlich angefangen hat, in Vietnam Kaffee anzubauen, also Kaffeeplantagen zu pflanzen, den Leuten zu zeigen, wie man das macht, wie man Kaffee röstet, wie der so dann am Ende auch schmeckt, wie man ihn gerne hätte. Das Dumme ist nur, also es war 1979, Kaffee braucht ungefähr 10 Jahre, bis er zum ersten Mal richtig Ernten bringt. Und das war 1989. Und das hat der DDR nicht mehr geholfen, aber Vietnam ist heute der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt.
Um das Paketgespräch jetzt kurz abzuschließen, möchte ich noch sagen, dass ich sehr aufschlussreich, spannend, auch fair finde, auf eine Weise, wie Sie schildern, dass die Ostdeutschen die Pakete in den Westen geschickt haben, es eigentlich viel schwerer hatten, weil sie originell sein mussten, jedes Jahr was Neues suchen mussten, Stollen und die Dinge, wir kennen das. Ich will jetzt die Zeit schreitet gnadenlos voran, doch nochmal auf das Danach kommen. Weil wir haben in unserem Gespräch am Anfang gemerkt, dass wir landen doch schnell wieder im Heute. Und Ihre letzten Seiten, also mehr als einige, widmen sich diesem Danach. Und was hat das für Folgen alles? Gibt es Folgen, die bis ins Heute reichen? Vielleicht auch bis in unsere politische Gegenwart? Folgen der Teilung, Folgen der geteilten Geschichte?
Ganz sicher ist es so, es ist jetzt nicht mein Fachgebiet, deshalb ist es auch das Anhängsel zu dem Buch. Ich wollte eben wirklich die Geschichte bis 1990 schreiben, aber ganz sicher ist es so, dass die Erfahrung, 40 Jahre in einem getrennten Land gelebt zu haben, die Erfahrung einer erfolgreichen Revolution, die man dann irgendwie liegen lässt auf der Straße und darauf wartet, dass irgendjemand sich die dann auch aneignet. Und es gibt ja verschiedene Parteien, die die Wende vollenden wollen, die eher ein schwieriges Verhältnis auch zu 1989 hatten. Ich glaube, natürlich spielt es eine Rolle. Es ist wichtig. Es ist auch deshalb wichtig, weil Angela Merkel hat es mal gesagt in einer Rede zur deutschen Einheit in Halle an der Saale, dass sie manchmal den Eindruck habe, man müsse sich für sein Leben in der DDR rechtfertigen, so als sei das ein Leben zweiter Klasse gewesen oder als sei es nicht so viel wert oder als sei es eines, das man besser verschweige. Und das führt so wieder ein bisschen natürlich zu Herrn Oschmann, aber es doch Thomas Ostermeier, der große Theatermann, hat es ähnlich formuliert. Man hat eben in einem Land gelebt, von dem man heute denken soll, es sei nicht so gut gewesen oder ein falsches Leben geführt. Und ich glaube, wenn man die Geschichte der beiden Deutschlands liest und wenn man die sich vorlegt, unabhängig davon, ob man jetzt West- oder Ostdeutsch ist. Und ich finde, sowohl Westdeutsche als auch Ostdeutsche haben selbstverständlich das Recht, sich mit diesen 40 Jahren auch im jeweils anderen Landesteil zu beschäftigen. Also wenn man sich das vorlegt, dann kommt man, glaube ich, schon zu dem Schluss, dass dieses Gefühl, du hast dein Leben in einem falschen Landesteil gelebt und vergeudet, dass das natürlich auch Grund ist für viel Bitterkeit heute.
Das Trotz und Frust auch bei vielen, und da sind wir wieder bei der Frage, Welchen Westen hat man sich erträumt und welchen Osten hat man sich erträumt? Am Ende Ihres Buches schreiben Sie sinngemäß, die Synchronisierung zwischen Ost und West läuft noch, ist noch im Gange. Sie haben, glaube ich, mit Ihrem Buch einen sehr beachtlichen Beitrag dazu geleistet, dass man beide Geschichten parallel eben noch einmal zur Kenntnis nehmen kann. Sehr lesenswert, wie ich finde, das doppelte Deutschland, eine Parallelgeschichte 1949 bis 1990, erschienen bei Rowohlt Berlin. Ja, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren, beim MDR Kulturdiskurs. Ursula Weidenfeld.
Danke, Herr Schmidt.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.